Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Die aktuelle geopolitische Lage, die erscheint mehr als fragil, muss man sagen. Vor allem die Spannungen zwischen den eigentlichen engen Verbündeten, den USA und Europa, sind aufgrund der herausgegebenen Sicherheitsstrategie der Trump-Regierung extrem angespannt. Im Zentrum steht nach den Strafzöllen dabei vor allem aktuell Trumps Forderung, die größte Insel der Welt, Grönland, in amerikanischen Besitz zu bringen. Die EU, die setzt zwar auf diplomatische Mittel, hadert aber mit der harten Linie Trumps. Bei mir ist jetzt Dr. Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Kempin, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Ja, wahrscheinlich gibt es bei Ihnen die ein oder andere Anfrage, würde ich mal vermuten. Also Ihnen dürfte nicht langweilig werden in der aktuellen geopolitischen Weltlage.
Da haben Sie recht. Und es ist tatsächlich ziemlich schwierig, noch den Durchblick zu behalten oder den Überblick. Denn, wie Sie sagen, die Nachrichtenfolge ist extrem dicht.
Ja, definitiv. Es gab ja ein Treffen zwischen Außenminister Wadefuhl und seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio. Das Königreich Dänemark, zu dem ja Grönland gehört, hat sich ebenfalls an einen Tisch gesetzt. Dann vertreten durch den dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen sowie die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt. Bei dem Treffen, da war sogar Vizepräsident J.D. Vance anwesend. Von beiden Treffen zeigte sich Trump wirklich wenig beeindruckt. Welche Möglichkeiten hat Europa in Form der EU, um wirklich sicherzustellen, dass Grönland nicht unter amerikanische Kontrolle fällt?
Ja, ich glaube, die Europäische Union und Deutschland als eines der wichtigsten Mitgliedsländer in der Europäischen Union versuchen eigentlich schon seit geraumer Zeit eine Doppelstrategie gegenüber den USA. Auf der einen Seite versuchen sie, und das zeigt sich jetzt auch am Beispiel von Grönland, immer wieder auf die Forderungen der USA einzugehen. Man könnte etwas flapsig sagen, die USA bei Laune zu halten. So haben sich ja jetzt einige Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gleichzeitig auch NATO-Mitgliedsländer sind, entschieden, Soldaten nach Grönland zu entsenden, um dem amerikanischen Präsidenten zu signalisieren, wir nehmen deine Bedenken ernst, Grönlands Sicherheit ist in Gefahr und so sichern wir oder tragen wir dazu bei, die Sicherheit dieser Insel eben zu schützen oder sicherzustellen, indem wir jetzt eben militärische Präsenz dorthin entsenden. Also auf die Forderung Trumps sozusagen einzugehen. Gleichzeitig spielt man damit auf Zeit, denn die Europäer wissen natürlich, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren bestenfalls in der Lage sein werden, durch kontinuierliche Aufrüstung die militärischen Fähigkeiten der Amerikaner in Europa zu ersetzen.
Ja, warum ist Grönland dem US-Präsidenten so immens wichtig? Also durch Abkommen hat er ja eigentlich schon alle Freiheiten mit Blick auf die Sicherheit, sowie auch erste Vorverträge für möglichen Abbau weiterer Rohstoffe. Also eigentlich macht man ihm es ja sehr, sehr gemütlich oder macht ihm ja sehr, sehr große Angebote. Warum will er unbedingt diese Insel haben?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die immer noch auch hier Kopfzerbrechen bereitet. Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten ihm sozusagen schon zur Verfügung stehen. Über die Assoziierung mit Dänemark ist Grönland ja auch NATO-Mitglied. Er ist also ein Verbündeter. Und das ist, glaube ich, das, was ja hier in Europa für den größten Hiccup sozusagen sorgt. Nämlich, wie kann es sein, dass plötzlich Alliierte gegeneinander politisch sozusagen vorgehen und territoriale Ansprüche geltend machen? Das ist präzedenzlos in der Geschichte der NATO insbesondere. Und worum geht es ihm? Naja, Sie haben es schon gesagt, es geht ihm um Rohstoffe. Es geht ihm natürlich darum, die Arktis besser ausbeuten zu können, aber natürlich auch um strategische Seewege. Und es geht ihm ganz klar darum, die internationale Ordnung nach seinem Gusto zu gestalten. Es gilt nicht mehr das internationale Recht, sondern es gilt das Recht des Stärkeren.
Ja, es ist wirklich spannend mit anzuschauen nach all diesen Jahren, wenn man so an den Verfall des Ostblocks denkt, der Sowjetunion, so Konstruktivismus als Gedankenkonstrukt halt sich als Sieger durchgesetzt gefühlt hat gegenüber zum Beispiel den knallharten Realisten und Neorealisten. Aber in der aktuellen Weltlage, Stichwort Zero-Sum-Game und so weiter und so fort, da scheint es wieder knallhart um Macht zu gehen. Es ist ein relativ rapider Übergang von einer von der einen Weltanschauung, die sich scheinbar durchgesetzt hatte, denkt man auch an so ehemalige Präsidenten wie Obama, die Konstruktivisten eher waren, hin zu jetzt wirklich so einer knallharten Machtpolitik. Wie haben Sie das erlebt in den vergangenen Jahren?
Ja, es ist, wie Sie sagen, es ist ein rapider Übergang oder ein rapider Abbau dieser regelbasierten internationalen Ordnung, wie wir das in den Politikwissenschaften nennen, hin zu einer Weltordnung oder Unordnung, in der tatsächlich Machtpolitik im Moment das treibende Element ist. Und es überfordert die Europäer, denn die Europäische Union ist, wie Sie sagen, ein normatives Projekt. Es geht in der europäischen Gründungsgeschichte ja immer darum, Macht zu überwinden, Macht einzuhegen, auch nationale Macht im Prinzip einem größeren Gut, nämlich dem europäischen Integrationsprozess zur Verfügung zu stellen. Und jetzt steht man natürlich insbesondere in Europa, wo man ja über 70 Jahre lang auf eine sehr solide transatlantische Beziehung blickt, da und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ja. Es war ja auch von einer militärischen Übernahme Grönlands die Rede. Und das wurde ja auch ernst genommen, weil, wie gesagt, everything's on the table. Irgendwie muss man wirklich in der aktuellen Weltlage sagen, dass da wirklich alles Mögliche ernst genommen wird. Also selbst solche Gedanken einer militärisch möglichen Übernahme Grönlands. Und zudem gibt es ja auch schon länger eine laufende Kampagne, um beispielsweise die lokale Bevölkerung in Grönland zu einem US-freundlichen Referendum zu ermutigen, sag ich mal. Dänemarks Ministerpräsidentin, die sprach von einem möglichen Zerfall der NATO in einem solchen Fall. Welche konkreten Folgen, jetzt mal dieses Gedankenexperiment ausspielen, hätte denn wirklich ein Verlust Grönlands Ihrer Meinung nach? Ist ja unglaublich.
Ja, es ist unglaublich, denn es würde, wie gesagt, bedeuten, dass erstmals in der Geschichte der NATO, die ja 1945 mit Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet worden ist, um eben diese transatlantische Sicherheitsbeziehung zu festigen, also dass erstmals in der Geschichte dieser Allianz ein Mitgliedstaat einen territorialen Anspruch gegen einen anderen Mitgliedstaat, einen Alliierten, geltend macht und setzte sich, wir müssen im Konjunktiv sprechen, die USA mit dieser Forderung durch, dann wäre das in der Tat das Ende der NATO, denn sie wäre ja ihres Inhaltes beraubt, der ja heißt, wenn ein Mitgliedstaat bedroht ist, dann sind alle gleichermaßen bedroht, einer für alle, alle für einen, also dieses musketierische Prinzip, wenn Sie so wollen, das gilt ja in der NATO. Wenn das ausgehöhlt würde durch die Administration von Donald Trump, dann gäbe es eben in der Tat keine Solidarität mehr, zumindest nicht zwischen den europäischen, vielleicht Kanada auf der anderen Seite Verbündeten und den USA.
Ja, dann würden wir wirklich von einer multipolaren Struktur, eine multipolare Ordnung quasi dann übergehen, wo ja wirklich dann gar nichts mehr klar ist.
Und einer Gegnerschaft.
Und einer Gegnerschaft,
also zwischen, zwischen Europa und den USA. Also die USA haben ja Europa jetzt schon mehrfach deutlich vor den Kopf gestoßen. Erinnern Sie sich an die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar letzten Jahres, wo er den Europäern vorgeworfen hat, die Demokratie zu unterwandern, weil sie eben rechtsaußen, rechtspopulistischen Parteien eben den Kampf angesagt haben, stigmatisieren. Und er sagt, Europa sind in Europa gibt es keine Demokratien mehr, wenn die Europäer Angst vor der eigenen Bevölkerung haben. Also wir haben es ja auch mit manifesten Einmischungen der USA in die Innenpolitiken europäischer Staaten zu tun. Auch das kennen wir bislang nicht von diesem engen Verbündeten.
Die Europäische Union ist ja als Wirtschaftsraum ein echt großer Player, muss man sagen. Trotzdem knickt sie ja scheinbar ein unter dem Druck der amerikanischen Regierung. Warum bietet dieser wirklich mächtige Staatenbund Trump nicht mehr die Stirn? Also vor allem die großen Mitglieder wie Deutschland, die müssten doch eigentlich gerade in der aktuellen Lage um jeden Preis die Interessen Europas wahren wollen.
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich einen Krieg vor unserer Haustür haben. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat natürlich die europäische Sicherheitsordnung, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen aufgebaut worden ist und dann nach dem Zerfall der Sowjetunion 1990 in der sogenannten Charta von Paris nochmal festgeschrieben wurde, aus den Angeln gehoben. Und Europa, die europäischen Staaten wissen, dass sie noch nicht militärisch in der Lage sind, einem Angriffskrieg, einem möglichen weiteren Ausgreifen Russlands eben standzuhalten. Russland ist ja auf einem imperialistischen Pfad unterwegs unter Präsident Putin. Und die Sorge ist groß, dass Putin nicht nur in Anführungsstrichen sich die Ukraine einverleiben möchte, sondern möglicherweise eben die Grenzen von vor 1990 in Europa wiederherstellen möchte. Und um das zu verhindern, sind die Europäer auf die USA angewiesen, auf den nuklearen Schutzschirm der USA, aber natürlich auch auf die konventionellen Fähigkeiten, die die USA in Europa zum Schutz der europäischen NATO-Staaten zur Verfügung stellen.
Ja, ich meine, das leuchtet wirklich ein. Aber sind denn nicht auch die USA angewiesen auf Europa als Sicherheits- und vor allem Handelspartner? Also allein die versprochenen Ausgaben für amerikanische Rüstungsgüter, die müssten doch eigentlich ein guter Pokerchip sein in dieser aktuellen Situation. Also wenn die EU da den Hahn zudreht, man denkt da nur an irgendwelche milliardenteuren Fighterjets, dann würden die USA das ja auch arg spüren. Also warum verzichtet man da an solchen Stellen vielleicht ein bisschen Druck zu machen, zu sagen, hey, vielleicht bestellen wir unsere Jets auch nicht bei euch und in Zukunft bauen wir unsere eigenen 9-Euro-Fighter.
Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Doppelstrategie. Auf der einen Seite wissen die europäischen Staaten sehr, sehr gut, dass man einen Fighterjet, wenn man ihn in Eigenregie bauen würde, das nicht von heute auf morgen geht. Nehmen Sie sich ein konkretes Projekt vor, das jetzt auf der Kippe steht. Frankreich und Deutschland haben 2017 entschieden, ein Kampfflugzeug der neuen Generation zu bauen. Ja. Die Zielmarke war 2040, sollte also dieses neue Fighter-Jet-Projekt stehen, fertig sein. Das heißt also, wir reden doch von sehr langen Zeiträumen, mindestens 20 Jahre, und das ist schon sehr optimistisch, bräuchten auch die großen europäischen Staaten, um so ein Projekt in Eigenregie zu realisieren. Und genau diese Zeit versucht man eben zu überbrücken, indem man den Amerikanern immer wieder ein Stück weit entgegenkommt, Honig um den Bart schmiert. Aber ich gebe Ihnen recht, diese Doppelstrategie wird natürlich immer schwieriger für die Europäer aufrechtzuerhalten, je mehr Trump sich aus dieser regelbasierten internationalen Ordnung zurückzieht beziehungsweise sie ganz offen mit Füßen tritt.
Ja, was ich mich dann gefragt habe, in so einer Notsituation, bringt das nicht vielleicht auch eventuell dann europäische Länder, Nationen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen, also beispielsweise etliche lokale Waffensysteme, die inkompatibel sind miteinander, also die europäische Armee, wenn man sie jetzt mal so bezeichnen würde, funktioniert ja überhaupt nicht wirklich miteinander, weil es da diverse Waffensysteme gibt und so weiter und so fort. Also da so eine Gleichstellung wäre total nötig. Gibt es da nicht vielleicht auch gerade in dieser aktuellen Situation unter dem Druck, dann vielleicht auch noch mehr anders nationale Interessen beiseite zu schieben und sich wirklich in dieses supranationale Geflecht reinzustürzen und zu sagen, wir sind jetzt wirklich die Vereinigten Staaten von Europa, wir müssen unsere nationalen Interessen hinten anstellen, so ein bisschen Europe first, um sich jetzt mal bei Trumps Wortschatz zu bedienen. Wäre es dann nicht möglich, vielleicht viel, viel früher solche Projekte über die Ziellinie zu bringen? Und es würde ja auch Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln.
Ja und nein, also die Antwort ist tatsächlich kompliziert. Europa ist kompliziert. Wir sprechen ja auch von einem europäischen Mehrebenensystem, in dem also unterschiedliche Akteure immer wieder für sich auch eine Vorrangstellung in Anspruch nehmen oder reklamieren. In der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, glaube ich, können wir im Moment drei unterschiedliche Angänge an dieses Problem sozusagen der europäischen Souveränität sehen. Also wie wird Europa möglichst schnell unabhängig von den USA und wie wird Europa möglichst schnell, wie Sie sagen, zu einem handlungsfähigen sicherheits- und verteidigungspolitischen Akteur? Wir haben da auf der einen Seite die großen Mitgliedstaaten, Deutschland, Frankreich. Großbritannien ist nicht Mitglied der Europäischen Union mehr, aber ist durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ja wieder stärker auf das europäische Spielfeld, wenn Sie so wollen, zurückgekehrt. Diese großen Staaten, zu denen wir vielleicht auch noch Polen hinzuziehen können, verfügen über nationale Rüstungsindustrien, die sehr schlagkräftig sind, die gut aufgestellt sind. Und diese Staaten haben natürlich jetzt Militärausgaben, insbesondere Deutschland. Wir reden von einem Etat der Bundeswehr von über 80 Milliarden Euro, wird kontinuierlich steigen. Und dieses Geld können diese großen Staaten jetzt natürlich sehr stark in, wie Sie sagen, eigene Rüstungsprojekte stecken. Deutschland hat zunächst erstmal in den USA aufgekauft, um schnell große Lücken füllen zu können und geht jetzt auch dazu über, doch sehr viel stärker wieder eigene Firmen mit großen Rüstungsprojekten zu betrauen. Das heißt, das Kalkül dieser Staaten ist zu sagen, Europa wird sicher, wenn wir die großen schnell die wichtigsten Fähigkeitslücken, wie wir das nennen, schließen und damit sozusagen Europa stärken. Wir verheddern uns nicht im Klein-Klein, wir schließen keine Allianzen, wir sind stark genug, vital genug, um das eigenständig zu schaffen. Das ist der erste Weg. Der ist aber nur möglich, wenn Sie groß und reich sind. Wenn Sie klein sind, wie Estland beispielsweise, dann haben Sie natürlich auch hohe Verteidigungsausgaben. Auch Estland beispielsweise gibt 5% seines Bruttoinlandsprodukts jetzt für Verteidigung aus. Aber sie haben natürlich netto nicht die gleiche Summe zur Verfügung. Und sie haben natürlich auch nicht eine Verteidigungsindustrie, die so groß aufgestellt ist wie die beispielsweise in Deutschland. Das heißt, sie sind stärker auf Allianzen, auf Kooperationen, angewiesen. Und dann haben wir noch, um das Ganze noch komplizierter zu machen, auf der europäischen Ebene ein Kompetenzgerangel, so muss man es, glaube ich, nennen, zwischen der Europäischen Kommission, die jetzt versucht, genau das, was Sie gesagt haben, nämlich anzustreben, einen Wettbewerb zuzulassen unter den Verteidigungsindustrien in Europa. Aber ihnen entgegenstehen die Mitgliedstaaten, die eben sagen, wir sind immer noch nicht bereit, Souveränität in diesem Feld der High Politics, also wirklich der kernnationalen Souveränität, an Brüssel abzugeben. Wir versuchen das weiterhin national. Okay, ihr könnt ein bisschen koordinieren auf europäischer Ebene, aber dass die Europäische Union jetzt, beziehungsweise die Europäische Kommission jetzt sozusagen marktbereinigend eingreift und wirklich einen Wettbewerb zuließe, dagegen versperren sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten noch immer. Und das führt dazu, dass Europa doch, obgleich es große Anstrengungen macht, vergleichsweise noch in Trippelschritten vorankommt.
Wobei, wenn man sich so Europa anschaut, beispielsweise Länder wie Schweden, die wirklich starke U-Boot-Flotten bauen können, also man könnte es ja quasi aufteilen und in Spezialisierungsgebiete, oder wie man es ausdrücken möchte. Also es gäbe ja die Möglichkeit, aber ja klar, die nationalen Interessen, gerade bei den High Politics, wie Sie ansprachen, das ist natürlich eine große Hürde, das abzugeben. Am Ende will ja keines der Mitgliedsländer, dass wirklich Brüssel komplett durchregiert. Das ist ja auch nicht das Konstrukt, wie die EU aufgestellt wurde.
Es ist tatsächlich schwierig, Man selbst in Europa, glaube ich, fragen sich Leute wie ich und Kolleginnen und Kollegen von mir, also die eher wir eher auf der analytischen Seite sind, wann kommt dieser Tipping Point? Also was braucht es noch, damit die europäischen Mitgliedstaaten nicht nur rhetorisch immer sagen, ja, ja, gemeinsam sind wir stärker, sondern das wirklich auch politisch umsetzen. Selbst der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der zwar viel Energie freigesetzt hat und auch in den Mitgliedstaaten, wie gesagt, doch zu massiven Steigerungen der Verteidigungsausgaben geführt hat, zu einer Aufrüstung geführt hat, der auch jetzt die Bevölkerung erfasst durch die Wiedereinführung flächendeckend eigentlich in fast allen Mitgliedsländern von Wehrdienst oder Formen des Wehrdienstes, führt eben tatsächlich immer noch nicht dazu zu sagen, was Sie gesagt haben, lasst uns doch mal über eine ordentliche Arbeitsteilung nachdenken. Es wird immer noch zu stark in Europa und zwischen den Staaten um eine Vorrangstellung gerungen. Wer spricht denn im Namen Europas? Diese Frage ist leider immer noch offen. Und solange sie nicht gelöst ist, glaube ich, versucht jeder noch das größtmögliche Stück vom Kuchen für sich jeweils national abzubekommen.
Ja, und das in einer Zeit, wo von Osten her eine große Bedrohung herrscht und gleichzeitig im Westen der größte Wertepartner, strategische Partner, einen mit Füßen tritt, jetzt mal salopp gesagt. Ja. Also quasi, wenn das nicht dazu führt, dass man vielleicht nationale Interessen aufgibt, Souveränität aufgibt, um sich zu schützen als Staatenbund, kann ich auch verstehen, dass man sich dann wirklich fragt, was muss noch passieren, um diesen Tipping Point zu erreichen. Wir werden es sehen. Sie haben schon die Rolle des Vereinigten Königreichs angesprochen in dieser ganzen Geschichte. Das wollte ich auch gerne hören, was Sie dazu sagen, weil traditionell ist es ja wirklich einer der engsten Verbündeten der USA immer gewesen. Aber unter der aktuellen Regierung jetzt in London mit dem Wunsch, auch wieder näher an den Rest Europas zu rücken, vor allem um die Wirtschaft zu stärken, würde mich interessieren, wie schätzen Sie die Rolle des Vereinigten Königreichs ein? Muss sich die UK entscheiden? Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir über eine Rückkehr des Vereinigten Königreichs in die Europäische Union sprechen. Dazu war die Scheidung doch zu hässlich, muss man sagen. Und sie hat auf beiden Seiten des Ärmelkanals, glaube ich, doch tiefe Spuren hinterlassen. Für die Europäer insgesamt ist es natürlich wichtig, dass Großbritannien mit seinen militärischen Fähigkeiten wieder zurückgekommen sozusagen ist, auch wie gesagt, wenn es institutionell nicht an die EU eng angebunden ist. Für Großbritannien wird sich natürlich in der Tat die Frage stellen, wie halte ich es sozusagen mit meinen Partnern, insbesondere dann, wenn, und das schließt wieder sozusagen den Kreis zur Grönland-Frage, wenn wirklich die Amerikaner Hand an die NATO legen. Denn dann wäre ja Großbritannien in der Tat home alone, wie man so schön sagt. Yeah. Also dann hätte es zumindest keine, wenn Sie so wollen, Anbindung. Und dann wäre möglicherweise doch in London zu vermerken, dass sozusagen eine wie auch immer geartete Rückkehr zumindest in die EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik vielleicht doch im nationalen Interesse ist.
Ja, und eins ist klar, Partnerschaften sind wichtiger denn je für Europa und man muss sich umorientieren. Wie bewerten Sie andere Wertepartnerschaften Europas in der aktuellen Entwicklung? Stichwort Mercosur-Abkommen. Die USA besinnen sich nach innen. Eventuell ist das ja auch eine Chance im Wettlauf nach starken Partnern anderswo in der Welt. Wo sehen Sie das meiste Potenzial für Europa, sich da umzuorientieren? Und welche Rolle spielt eventuell auch Australien?
Ja, ich glaube, Europa hat gar keine andere Möglichkeit, als sich nach, wie Sie es gesagt haben, anderen neuen, weiteren Wertepartnern umzuschauen und hat jetzt zunächst erstmal, und das ist auch gut und wichtig als Signal, sich durchgerungen nach Jahrzehnten der Verhandlungen mit dem Mercosur, eben dieses Freihandelsabkommen, zu schließen. Auch das ja ein klares Signal an die Trump-Administration zu sagen, also den Freihandel, den könnt ihr nicht einfach so zurückbauen. Es gibt einfach einen Großteil der Welt, der von diesem Freihandel profitiert und damit dem Abbau von Handelshemmnissen, insbesondere natürlich von Zöllen. Umgekehrt haben Sie recht, wenn Europa weiterhin versucht, diese regelbasierte internationale Ordnung über die Zeit zu retten, also die Zeit der amerikanischen Präsidentschaft unter Führung von Donald Trump, dann brauchen wir Partner. Und da gerät natürlich insbesondere Asien und der indopazifische Raum in den Blick. Partner könnten natürlich Südkorea, Japan, aber vor allem eben auch Australien sein. Und da, glaube ich, geht es ja auch ein Stück weit hin, dass diese Beziehungen intensiviert werden und sich die Europäische Union eben stärker, ja, geografisch neu ausrichtet. Ja.
Dr. Ronja Kempen, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und Ihre Informationen.
Ich danke Ihnen.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.